TX On Air, die Transfer Pricing Edition des WTS Podcasts.
Herzlich willkommen zu Transfer Pricing auf den Punkt mit Professor Dr. Axel Nientemp und mir, Andreas Riedl, heute zum Thema Verluste in Italien. Servus Axel.
Hallo Andreas.
Was klingt wie ein neuer Krimi von Donna Leon, hat einen deutlich sachlicheren Hintergrund, und zwar ein Gerichtsurteil eines italienischen Gerichts, was sich mit Verrechnungspreisfragen beschäftigt hat und vor allem beschäftigt hat mit dem Fall der Concentrix Europe in Italien, wo es geht um eines unserer Lieblingsthemen, was uns in jeder Betriebsprüfung, nicht in jeder, aber in vielen Betriebsprüfungen auch in Deutschland beschäftigt, die Auswahl von Vergleichsunternehmen in Benchmark-Studien. Und es lässt uns natürlich nicht los, dieser Dauerbrenner, dieser Sonderblockbuster in Folge 37, wo in diesen Tagen die Rechte von der James-Bond-Serie an Amazon übergegangen sind, wenn ich das richtig verfolgt habe. So ist es hier so, dass das italienische Gericht sich auch gedacht hat, es streut mal eine gute Anekdote ein. Axel, was hat es denn mit dem Fall auf sich?
Hoffst du auch, dass wir von einem großen Medienunternehmen gefragt werden, ob wir nicht die Rechte da verkaufen für einen
Podcast
oder vielleicht einen Film dazu? Naja, Italien und Verluste war das Thema, glaube ich, ne? Ja, herzlichen Dank. Also wir sind im Prinzip, also oder ich jedenfalls, darauf aufmerksam geworden durch einen Aufsatz von Heidegger, Christen und Pelosi. Also herzlichen Dank in der ISDR an die Kollegen. Am Ende ging es um eine Frage in einer Betriebsprüfung in Italien. Du hast schon gesagt, da war also eine Gesellschaft, die Concentrix, die hat auch, glaube ich, mal den Namen gewechselt zwischendurch. Am Ende war das eine italienische Gesellschaft, die zu einer niederländischen Muttergesellschaft, glaube ich, gehörte. Und aber im Prinzip war es eine US-Gesellschaft. Hier ging es um Dienstleistungen. Ich glaube, die haben ein Callcenter betrieben. Und jetzt auch gar nicht wenig überraschend, die Verrechnungspreismethode für diese Callcenter-Dienstleistungen in Italien wurden mithilfe der Kostenaufschlagsmethode bewertet. Und man hat sich einen Aufschlag ausgedacht und der war 5. Das ist ja jetzt auch gar nicht so weit weg, ne? Also wir haben ja schon, glaube ich, auch mal ein paar Folgen gesagt, ob das jetzt Low-Value-Adding-Services sind, wahrscheinlich nicht, weil es ja der Zentralbereich sozusagen des Unternehmens ist. Aber so 5% kriegt man natürlich schon in viele Benchmark-Studien auch rein. Von daher ist das sozusagen ein relativer sicherer Wert, dachte sich wahrscheinlich auch der Steuerpflichtige. Hat auch eine Benchmark-Studie gemacht, um das zu untermauern. Die Guardia Financia kam vorbei, ja, fand das nicht so gut und hat ganz viele Sachen gefunden. Management-Dienstleistungen wurden nicht anerkannt und natürlich noch ein paar andere steuerliche Dinge. Und hat auch gesagt, ja, Callcenter-Dienstleistungen sind in Italien besonders dolle und darum ist Cost plus 5 auch zu wenig. Wir haben mal uns die Benchmark-Studie angeguckt. Hast du gesagt, das machen ja einige Liebhaber in der Finanzverwaltung häufiger schon mal. Und die haben sich jetzt ausgedacht und haben gesagt, also da sind ja Unternehmen bei, die haben andere Rechnungslegungsvorschriften. Da haben wohl nicht nach doppelter Buchführung gemacht oder sowas. Ich habe die Details natürlich nicht. Und jetzt, da kommt sozusagen der Hauptpunkt, da waren auch Unternehmen dabei, die in mindestens 2 von den 3 Analysejahren negative Ergebnisse hatten. Und jetzt ist ja die Frage, also es scheint sich hier um Routineunternehmen zu handeln, Kosten plus ein Aufschlag. Damit kriegen sie einen ja quasi sicheren Gewinn, nämlich Kosten plus 5 immer. Kann ich das vergleichen ja mit Unternehmen am Markt, die, I did aus, auch mal in mehreren Jahren Verluste machen? Das ist sozusagen die Kernfrage. Das hat das Unternehmen auch umgetrieben, hat gesagt, das kann ja nicht sein. Ist in Mailand vor Gericht gezogen, hat dann nicht gewonnen, ist dann in die Lombardei für das nächste Gericht, die nächste höhere Instanz gezogen. Ist so ein bisschen unklar, was da genau passiert ist, aber am Ende sind beide sozusagen vor das oberste italienische Steuergericht gezogen und haben das nochmal überprüfen lassen, ob man denn Verlustunternehmen in so einer Benchmark-Studie für Routineunternehmen drin lassen darf oder ob es Gründe gibt, ja, die vorher auszusondern. Also nochmal zur Ehrenrettung, also wir haben nicht alle Verlustunternehmen ausgesondert, sondern in diesem 3-Jahres-Benchmark-Zeitraum wohl nur die in mindestens 2 oder mehr Jahren Verluste gemacht haben. Und das führt uns natürlich zu vielen Fragestellungen. Wir lassen den Spannungsbogen noch mal ein bisschen offen, ja, aber zu vielen Fragestellungen. Was ist denn ökonomisch richtig? Weil ökonomisch, wir versuchen ja herauszufinden, was fremde dritte Unternehmen in vergleichbaren Umständen für Preise genommen hätten. Das machen wir mit unserer T&M-Methode. Wahrscheinlich ist es eine Nettokostenauflaufmethode, also am Ende ist es ja T&M, ja, indem wir uns sozusagen die Nettomargen von Vergleichsunternehmen anschauen und sagen, naja, wenn die 5% verdient haben, ich auch 5% verdient habe und das in meiner G&V ja sozusagen die einzige noch offene Frage ist, ja, dann ist sozusagen auch der grenzüberschreitende Transaktionsanteil, also entweder Wareneinsatz oder hier Dienstleistungsvergütung, dann ist der auch fremdüblich. Also wenn der Gewinn stimmt, stimmt sozusagen auch der Preis. Das ist ja die Logik, die dahinter steckt. Und jetzt ist die Frage, wann stimmt denn die Nettomarge? Und was sind Vergleichsunternehmen?
Ja, die Vergleichbarkeitskriterien, ja, an der Stelle 2 interessante, so, die sich da rausgepickt wurden. Jetzt kann man erstmal sagen, ja, es ist ja regelmäßige Debatte, die man da hat, dass da unterschiedliche Themen rausgepickt werden. Und wenn man jetzt sich ganz kurz nochmal bei der Buchhaltung aufhält, so wie du das ja jetzt auch erwähnt hast, so mit der doppelten Buchführung, dann ist das denn vergleichbar? Und ist natürlich sowieso das, dass man nie genau weiß, also wie werden denn die Daten ermittelt? Was passiert in den Unternehmen wirklich, bis sie denn in dieser Datenbank landen? Gibt es einheitliche Prozesse, wie dann Benchmark-Studien erstellt werden, dass man auf Daten aus, ich sag mal klassischerweise aus einer Moody's-Datenbank vielleicht für Europa zugreift und da Daten rauszieht? Sind begrenzte Informationen darüber, welche Datengrundlage da zugrunde liegt und wie denn die Daten auch entsprechend ermittelt wurden, die denn da gelandet sind und über den Buchhaltungsstandard, der vom Unternehmen eingehalten wurde. Also da mag man sich über die Datenqualität gar nicht so genau Gedanken machen. Also da dann pauschal zu sagen, wir schließen jetzt gewisse Unternehmen einfach aufgrund von gewissen Datenpunkten, die da in der Datenbank zur Buchhaltung sind, aus, ist, glaube ich, etwas, wo man dann relativ schnell beim Punkt des Cherrypickings ist und sagt, na, das ist jetzt vielleicht also wirklich relativ willkürlich, welche Unternehmen da welchen Datenpunkt haben. Die sind aus meiner Sicht, ich kenne da, ich würde mich über Hörerzuschriften freuen an der Stelle. Also falls da jemand besser weiß, wie in der Moody's-Datenbank was auch wie verlässlich drin ist, mir wäre das nicht bekannt. Und über die letzten Jahre jetzt, dadurch, dass wir uns das auch zentralisiert angucken, viele Benchmark-Studien gesehen. Also das wäre kein Kriterium, wo ich sagen würde, da kann man Vergleichbarkeit ableiten.
Aber Andreas, also nach meinem Verständnis, und ich bin ja jetzt nicht der wirkliche Benchmark-Experte, das kann ich ja direkt schon mal sagen, aber als ich mich früher nochmal intensiver damit beschäftigt habe, wir nehmen ja, oder die Datenbankanbieter sammeln ja sozusagen die handelsrechtlichen Jahresabschlüsse von all diesen Unternehmen ein. Die sind selbstverständlich unterschiedlich, weil da sozusagen Italian Gap und Spanish Gap und German Gap und sonst irgendwas alles drin ist. Und dann versuchen sie das mit einem, ich sag mal, mit geheimen Aktivitäten ein wenig gleichnamig zu machen. Was sie da genau tun, ist aber auch ein bisschen Betriebsgeheimnis, oder?
Ja, und was und ob sie da was genau tun. Und das ist genau der Punkt, weswegen ja auch manche KPIs aus der Datenbank vielleicht besser ermittelbar sind als andere. Also wir uns mit Bruttomargen vielleicht auch mehr Probleme haben als mit Nettomargen. So, weil die Nettomarge eben recht schön ein Endergebnis ist und die Bruttomarge ein Zwischenergebnis ist. Und wie das Zwischenergebnis ermittelt wird, da gar nicht so genau klar ist, weil aufgrund der unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards dann auch Dinge unterschiedlich zugeordnet werden, gerade auch im Branchenvergleich und so, das natürlich diverse Probleme mit sich bringt.
Aber was aber doch heißt, also die Zahlen haben sozusagen schon eine leichte Unschärfe in sich. Da, ob eine doppelte Buchführung oder nicht, aber ja, der eine macht, was weiß ich, hat irgendwie Umsatzkosten, der andere Gesamtkostenverfahren, der andere hat irgendwelche Rückstellungen gebildet, der sportlicher und der andere halt nicht. Das kann man ja also aus den blanken Daten gar nicht herauslesen. Darum suchen wir ja sozusagen als Lösung auch nicht immer ein Unternehmen und sagen, jetzt habe ich ein tippitoppi vergleichbares Unternehmen und das nehme ich, sondern wir versuchen ja möglichst viele zu finden. Und wir haben ja auch noch statistische Methoden, mit denen wir dann aus unseren 10, 20 gefundenen Unternehmen auch noch, ich sag mal, die Mitte quasi herausfiltern.
Genau, und das ist jetzt eine super Überleitung zu der Verlustsituation, weil das natürlich genau an sich das Mittel ist, auch mit Verlustunternehmen umzugehen. Also prinzipiell ist es dann ja so, jetzt ist ja der Rechnungslegungsstandard oder die doppelte Buchführung ist ja ein hartes 0-1-Kriterium. Der Verlust ist ja jetzt in einer Bandbreite bestehendes Kriterium. Du hast es schon angesprochen, habe ich keine Verluste, habe ich in einem Jahr Verluste, habe ich in 2 Jahren Verluste, habe ich in 3 Jahren Verluste, habe ich im Durchschnitt Verluste, habe ich so. Also wie sieht es denn aus? Da kann man ja unterschiedliche Hebel anlegen. Und da war ja die Argumentation der italienischen Behörden quasi, die da vertreten wurde. Naja, wir haben eine Routinegesellschaft. Routinegesellschaft, da gab es ja auch in Deutschland mal so eine schöne Textziffer in einem BMF-Schreiben, die hieß, Routineunternehmen machen regelmäßig kleine, aber stetige Gewinne. So, das ist das, was wir vermuten. Also machen die nicht regelmäßig Verluste. Entsprechend leiten wir aus der Ergebnissituation der Unternehmen ab, dass sobald regelmäßig Verluste da sind, da kein Routineunternehmen mehr da ist. Was uns ja aber trotzdem nicht möglich ist, ist, dass wir aus dem Ergebnis des Unternehmens ableiten, woher denn dieser Verlust kommt. Also wenn denn ein Verlust da ist, dass wir eine Verlustursache erkennen und jetzt sagen könnten, so, das resultiert aus einem routineähnlichen Risiko, was immer noch da ist, also ungeplante Risiken, die einfach jedem Unternehmen weiterhin innewohnen, die einfach auch im ich sag mal, Gesamtgruppenzusammenhang nicht kontrollierbar sind oder im Unternehmenszusammenhang, die es gibt ökonomisch. Die Covid-Pandemie wäre so eines, die mit Sicherheit auf jedes Unternehmen einen gewissen Effekt hatte, so als Beispiel. So, das kann ich als Gruppe nicht kontrollieren, das passiert. Es ist Black Swan, der ist da so da, das kriege ich auch legitim nicht aus den Ergebnissen raus. Oder ob das was ist, wo das Risiko eines ist, was wirklich ein Routineunternehmen nicht hätte, weil es ein Kapazitätsrisiko ist, was eingegangen wurde, was in der Gruppe irgendwie verteilt gehört. Bedeutet aber, jetzt mal das weitergedacht. Ich erkenne aus dem reinen Verlust oder aus der Anzahl der Verlustjahre nicht, wo das herkommt. Also bin ich darauf angewiesen, qualitativ in der Unternehmensbeschreibung oder über die Unternehmensansicht zu erkennen, ob es ein Vergleichsunternehmen ist, und kann nicht den Verlust als alleiniges Kriterium verwenden, als ein 0-1-Ausschaltungskriterium binär, sondern es kann nur im Zusammenspiel mit anderen Kriterien eine Rolle spielen. Dass ich sage, okay, ich sehe da was auf der, und so, da wird ja dann regelmäßig die Webseite gescreent. Ich sehe da was, das könnte schon den Anschein erwirken, als ob es vielleicht ein Nicht-Routine-Unternehmen ist. Und dann sehe ich ein Nicht-Routine-Ergebnis. In der Gesamtschau führt es zu dem Ergebnis. Aber ich sehe im Verlust kein Argument an sich, was dazu führen sollte, zu einem automatischen Ausschluss.
Und das Schöne ist, das sah das oberste italienische Steuergericht genauso. Also es hat dem Steuerpflichtigen hier in dem Fall Recht gegeben und hat gesagt, nur weil einer 2 Jahre in dieser 3 Jahre, in dieser ja quasi auch willkürlichen 3-Jahres-Periode der Benchmark-Studie Verluste gemacht hat, kannst du sie nicht einfach per se aussortieren, genauso wie nur weil sie keine doppelte Buchführung gemacht haben, also andere Buchhaltungs- oder Rechnungslegungsnormen hatten. Für mich sind es ja auch mehrere Aspekte. Also der erste Punkt, Routineunternehmen machen kleine, aber stetige Gewinne. Das ist natürlich in unserer Verrechnungspreiswelt ja sozusagen die Hypothese. Empirisch würde ich sagen, also zumindest anekdotisch, ja, halte ich das für sehr gewagt. Also ich glaube schon, dass man beobachten kann, dass auch Unternehmen ohne signifikante eigene immaterielle Wirtschaftsgüter und ohne andere große Risiken trotzdem irgendwann insolvent gehen, eitert aus. Ja, also das heißt, ich glaube, man kann da schon beobachten, dass das nicht der Fall ist. Auf der anderen Seite, klar, wir müssen uns die Verlustursachen anschauen. Ne? Woran liegt es genau? Also sind es eben vielleicht auch einfach Konjunkturthemen? Also ja, gibt ja sozusagen, keine Ahnung, der Vulkan bricht aus und für 2 Jahre ist kein Flugverkehr möglich. Ja, dann werden wahrscheinlich viele Fluglinien Verluste machen. Ne? Also auch deren Routine-Dienstleister, die, ich sag mal, eigentlich nur Essen geliefert haben oder Treibstoff getankt haben oder was auch immer sie dann getan haben. Also ist es so ein übergeordneter Konjunktureffekt, der da manchmal eben auch für längere Zeiten drin ist? Oder sind es eben einzelne Verlustursachen? Ja, was weiß ich, die Lagerhalle ist abgebrannt und er hatte sich nicht versichert, der arme Mensch, und dann hat er halt Verluste. Das musste ich im Prinzip versuchen zu analysieren, auch wenn mir das nicht immer gelingt. Wir können ja auch nochmal gucken, was das deutsche BMF-Schreiben dazu sagt. Also natürlich sagt es zu Benchmark-Studien eigentlich relativ wenig, aber wir finden ja immerhin schon mal die Regel, die aus unseren 3 Urteilen, unseren 3 BFH-Urteilen zu, ich sag mal, Vertriebsunternehmen gekommen sind, die ja verkürzt sagen, also die Urteile so irgendwas, wenn du 3 oder 5 Jahre Verluste machst, Dauerverluste, ja, dann hätte ein fremder Dritter entweder das Geschäft eingestellt oder zumindest versucht, die Preise nachzuverhandeln. Also unser Aquavit-Urteil, das Armani-Urteil und das Schweizer Pfannen-Urteil da, woraus das BMF-Schreiben ja auch gesagt hat, es gibt so eine Totalgewinnperiode, die ich mir mal anschaue. Also klar kannst du Gewinne machen, ja, vielleicht auch sogar 3 Jahre, aber wenn nach 5 Jahren kein Totalgewinn da rauskommt, dann ist sozusagen die Unterstellung, die Verrechnungspreise sind falsch. Was ja auch heißt, also wir reden ja hier auch über Vertrieb, Routineunternehmen, wenn das sozusagen für unsere Tested Party in der Benchmark-Studie gilt, warum soll das nicht auch für unsere Comparables gelten? Also nur weil ich dann 3 Jahre Verlust habe, aber insgesamt immer noch einen Totalgewinn habe über 5, 6, 7 Jahre, heißt das doch, das kann auch für Routineunternehmen immer noch gelten.
Dazu kann man, glaube ich, ja auch feststellen, also abseits dieser Argumentation, dass ja die Interquartis-Ermittlung weiter verankert wurde jetzt durch das, was wir so sehen. Und diese Interquartis-Ermittlung ja auch genau dazu geeignet ist, entsprechend die Extremwerte auszugrenzen. Also genau das ja auch dazu führt, dass ich mich prinzipiell auch wohler fühle mit breiteren Sets an Vergleichsunternehmen, die dann qualitativ, ich sag mal, eingeschränkt vergleichbar sind, weil zu mehr kommen wir ja sowieso nicht, aber die halt eine gewisse statistische Robustheit vielleicht auch mit sich bringen, und das beinhaltet dann an der Stelle halt auch Unternehmen, die vielleicht auch Verluste hatten, vielleicht auch in mehreren Perioden Verluste hatten, aber auf einer qualitativen Ebene vergleichbar sind. So, und das ist, glaube ich, das, wo aus meiner Sicht da die Tendenz auch hingeht, weil so Interquartilsberechnungen natürlich auch relativ instabil werden, sobald die Sets relativ klein werden. So, das heißt, ich muss eigentlich darauf hinzielen, als Steuerpflichtiger eher ein größeres Set an vergleichbaren Unternehmen zu haben, was eine gewisse Stabilität mit sich bringt, allein durch die Setgröße, kann aber dann jetzt, wenn ich dieses italienische Urteil auch nehme, dann die Verlustunternehmen im Zweifel eher drin lassen und nicht nur basierend auf die Sicht der Verluste aus der Datenbank entsprechend ausschließen. Dann ist es natürlich ein Mehraufwand in der Erstellung der Benchmarks, um da quasi im Screening dazu zu kommen, dass ich da eher mehr Vergleichsunternehmen habe. Exkurs, schön, wenn man Technologie hat, die das unterstützt, wie wir im Hause. Also wer sich das mal angucken will, der ist gerne eingeladen. Da haben wir letztes Jahr einen Preis dafür gewonnen. Techcellence Award für unsere Benchmark-Lösung. Wir wissen schon, warum wir uns das Thema mal angeguckt haben an der Stelle. Also Das so am Rande. Und dann wird sich, glaube ich, weiter zeigen. Ich glaube, da mit den Interquartilsbandbreiten und der Medienkorrektur, da wird sowieso noch ein bisschen was auf Gerichtsebene dann kommen in den Folgejahren, wie sich das auch in Deutschland entwickelt. Da sind wir, glaube ich, noch nicht am Ende, weil das Thema ist eins, da sind wir ja auch am Anfang drauf gekommen, was dann schon immer noch ein sehr übliches ist, auch weil zweite Seitennotiz ja jetzt dann bei vielen Transaktionen keine Safe Harbor Regelung irgendwie greift wie der Amount B oder was. In dem Zusammenhang, wir sind ja schon froh, dass das bei den Low Value Adding Services mit der Cost Plus 5 Geschichte, dass wir da nicht immer wieder die Benchmark Studien in jedem Land diskutieren mittlerweile mehr, sondern dass da dann akzeptiert wird, dass es Cost Plus 5 ist. Jetzt scheint es hier vielleicht auch eher eine Kerndienstleistung des Unternehmens gewesen zu sein, die da erbracht wird, sieht man nicht so genau aus der Urteilsbeschreibung. Oder ist es noch vor der OECD-Änderung gewesen?
Was ich ja auch ganz spannend finde, wir sehen, dass es immer mehr Urteile gibt, die auch, ich sag mal, in technische Einzelheiten der Umsetzung des Fremdvergleiches hineingehen. Also, und das beruhigt mich eigentlich auch so ein bisschen, ja, dass das nicht einfach nur immer in irgendwelchen Deals oder sonst irgendwo zwischen dem armen Steuerpflichtigen und vielleicht auch der armen Finanzverwaltung ausgehandelt wird, sondern dass man ja das vielleicht dann eben auch nochmal hier rechtlich überprüfen kann und dass Richter sich dann eben auch nicht scheuen, ja, sich das nochmal im Einzelfall auch technisch anzuschauen. Ja, also das finde ich nochmal ganz gut. Da müsste man sich vielleicht mal mit beschäftigen. Gut, ich würde sagen.
Ja, als letzte Notiz. Ja, also ich glaube, man hat dann einen Vorteil, wenn man handwerklich bei den Benchmark-Studien sauber gearbeitet hat und da eine entsprechend breite, gute Datengrundlage hat. Die ist verteidigbar. Das zeigt dieses Urteil aus Italien, dass das dann entsprechend auch hält, so wenn man da sauber gearbeitet hat. Und das Benchmark bleibt an der Stelle auch Best Practice für die Verteidigung. Das ist also, glaube ich, das kommt auch wieder raus, kommt immer wieder die Frage, sowas hat's mit den Dingern immer noch auf sich, haben wir die immer noch? Ja, die haben wir immer noch, bleibt uns erhalten. Und dann war es das mit Transfer Pricing auf dem Punkt, einem BTS Tax on Air Podcast für heute. Die nächste Folge unserer Podcast-Reihe veröffentlichen wir wie immer an einem TP Tuesday. Bis dahin alles Gute und falls Sie Fragen oder Anregungen für uns haben, erreichen Sie uns unter der E-Mail-Adresse podcast@bts.de.